Hallo. Ist es nicht schön, dass ihr heute mal nicht früh aufstehen und in die Schule gehen musstet? An so einem freien Tag habe ich eine tolle Idee für euch. Eine Zeitreise. Gemeinsam mit dem Team von History FM könnt ihr nach Frankreich reisen. Oui, oui. Aber nicht ins heutige Frankreich, sondern mehr als 200 Jahre zurück, ungefähr ins Jahr 1800. Damals hat dort ein ganz besonderer Mann gelebt, Napoleon Bonaparte. Er war Kaiser und das Verrückte ist, er hat sich einfach selbst dazu gemacht, sich selbst gekrönt. Zusammen mit den Zeitreportern und Cleo entdeckt ihr, wie Napoleon gelebt hat und ihr findet sogar heraus, was Dosenobst mit ihm zu tun hat.
History FM, das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
Wir lieben die Vergangenheit.
Timespin mit Cleo.patra.
Hallo und guten Tag bei Timespin auf History FM, dem Radiosender für Zeitreisen. Mein Name ist Cleo.patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer. Heute haben wir wieder einen Knaller für euch. Ich sage nur ein Wort. Napoleon.
J'envoie Colin Courant ici. Il faut qu'il soit là-bas avant que le Tsar ne s'aperçoive de ce qui s'est passé en Espagne.
Napoleon, der kleine Franzose. Das hat man immer gesagt, ne? Dass der extrem klein war und sich deshalb extra wichtig gemacht hat. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Er war ungefähr 1,70 Meter groß und das war damals, so vor 200 Jahren, eine ganz normale Größe für einen Mann. Heutzutage wäre er natürlich schon ziemlich klein. Sogar kleiner als ich. So, hätten wir das auch geklärt. Dann frage ich doch mal, ob meine Zeitreporter bereit sind für ihren heutigen Ausflug in die Vergangenheit. Zeitreporter, hört ihr mich?
Ei, ei, Chefin, klar und deutlich. Wir sind startklar und ich habe auch schon das heutige Datum einprogrammiert. 18. Juni 1815. Kann losgehen.
Das hatten wir ja überhaupt noch nicht. Reibungsloser Start ohne vorherige Nerverei. Daumen hoch, meine Lieben. Henry, keine Matheaufgaben heute?
Nope. Oder sagen wir mal, nicht, dass ich wüsste.
Wisst ihr denn überhaupt, was euch da erwartet? Am 18. Juni 1815?
Selbstverständlich. An diesem Tag wurden die Franzosen unter Napoleon vernichtend geschlagen. Und zwar in...
Waterloo, I was defeated, you won the war.
Was?
Wow, 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 Waterloo.
La, 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 wie vernichtend geschlagen? Das ist ja dann das Ende der Geschichte von Napoleon.
Allerdings...
Dabei weiß ich nicht mal, wer dieser Napoleon überhaupt war.
Also, das könnte ich kurz erklären.
Och nee, Alex, wir wollen doch jetzt los.
Genau, Geballer in Waterloo. Das heißt gar nicht Waterloo. Das liegt nämlich im heutigen Belgien und heißt deshalb Waterloo.
Na gut, dann eben Geballer in Waterloo.
Henry, jetzt hör doch mal auf mit diesem Computergame-Quatsch. Ich dachte, du hättest endlich verstanden, dass wir hier echte Geschichte erleben.
Nur deshalb lassen wir dich wieder mitspinnen. Schon vergessen.
Ja, sorry.
Genug jetzt, ihr müsst los. Wir haben nicht ewig Zeit, um durch die Zeit zu reisen.
Alles klar, Cleo. Wir melden uns dann aus...
Waterloo, I was defeated, you won the war. Wow, 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 Waterloo. La, 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 la.
Okay, genug Spaß gehabt. Es geht los. Sicherheitsgurte anlegen. Hirn schon aufsetzen. Wir verlassen unsere Zeit in...
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ready for takeoff.
Gut, dass die einen Job als Zeitreporter haben. Als Sänger, ich weiß ja nicht. Und ich weiß auch nicht, wer eigentlich Napoleon war. Abgesehen von diesem Funfact mit der Größe. Das ist ein bisschen peinlich, als Moderatorin bei History FM. Aber wozu habe ich Gusi Rexa? Gusilein, sag doch mal schnell, wer eigentlich Napoleon war. Bei dem ganzen Gesinge habe ich mal wieder den richtigen Befehl vergessen. Okay, let's go. Hi, Gusi.
Hallo.
Wer war eigentlich Napoleon?
Meinst du Napoleon den Ersten?
Oh Mann, da erwischst du mich gerade echt auf dem völlig falschen Fuß. Gab's denn mehrere Napoleons?
Ja, es gab den erwähnten Napoleon Bonaparte den Ersten, auch einen unwichtigen Zweiten und Napoleon den Dritten. Der war immerhin Staatspräsident und Kaiser von Frankreich.
Huch? Also der, den ich meine, der war auch Kaiser von Frankreich.
Dann meinst du Napoleon Bonaparte den Ersten? Der war ein französischer General, Diktator und, wie du anscheinend schon wusstest, Kaiser von Frankreich.
Mhm.
Geboren wurde Napoleon 1769 auf der Mittelmeerinsel Korsika. Seine Eltern gehörten dem niederen Adel an. Sie schickten ihren Sohn, als er gerade mal 9 Jahre alt war, auf das französische Festland.
Was?
Dort ging er als Soldat zur französischen Armee, stieg immer weiter auf und wurde später sogar General.
Okay.
Allerdings hat ihm das auch
Vielen Dank, das reicht erstmal bis hierhin. So viel auf einmal kann ich mir gar nicht merken. Und außerdem kommt auch gleich Professor Thorsten Logge von der Uni Hamburg. Mit dem kann ich das ja auch alles besprechen. Wo bleibt denn der eigentlich? Ach, hallo Professor. Gerade dachte ich schon, Sie hätten uns vergessen. Moin.
Hi.
Setzen Sie sich doch und wir können auch gleich anfangen. Sie wissen ja sicher noch, dass es bei uns heute um Napoleon geht.
Mhm.
Also Napoleon der Erste, wie ich eben gerade von unserer Alleswisserin Gusi erfahren habe. Oder soll ich lieber sagen, Allesbesserwisserin? Und diesen Napoleon scheint ja heute sogar noch jeder zu kennen. Aber warum ist das eigentlich so?
Napoleon hat ganz viele tolle Reformen angeschoben. Also in Frankreich selbst gab es ja von der Französischen Revolution diese großen Forderungen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Mhm.
Und die ersten beiden, die hat er im Grunde genommen zu Gesetz werden lassen. Mit einem bürgerlichen Gesetzbuch, das bis heute Code Napoleon genannt wird, das wir also bis heute noch kennen und das bis heute noch gültig ist in vielen Ländern. In Frankreich sowieso, aber nicht nur da. Die Franzosen sind unter Napoleon ja fast überall in Europa im Krieg gewesen, haben auch viele Länder besetzt. Und in der Zeit ist dieses Gesetz und sind viele Ideen der Franzosen dann auch anderswo gültig geworden. Auch hier in Norddeutschland zum Beispiel.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja über 200 Jahre alt dann.
Absolut. Und das ist ja nicht nur das Einzige. Die Wirtschaftsordnung ist ganz neu entstanden. Man hat ganz viele neue Dinge eingerichtet, die in der Form noch nie da waren. Wie eine Zentralbank, die sich um Geldpolitik kümmern kann. Oder auch Bildungsreformen gab es. Schulen wurden ganz neu eingerichtet und die Lehrer wurden endlich mal angemessen ausgebildet. Das war auch sehr wichtig. Und all diese Ideen, die verbreiten sich dann halt in Europa und weltweit.
Mhm.
Und auch in dem, was wir heute als Deutschland kennen, hat das zu ganz vielen Modernisierungen geführt. Das waren ja alles früher so Fürstenstaaten. Es gab ganz viele deutsche Staaten. Nicht so wie heute ein großes deutsches Land, sondern ganz viele Staaten, die so zusammengefügt waren. Und überall, wo die Franzosen waren, hat im Grunde genommen Napoleon, haben die Franzosen dafür gesorgt, dass sich Gesetze modernisierten, die Gesellschaft modernisierte. Das war eine ganz, ganz große Änderung zu dem, was vorher war.
Also ein ganz großer Schritt nach vorne eigentlich.
Absolut, ja. Was man natürlich nicht vergessen darf, naja, unter Napoleon gab es auch echt viel Krieg, ne? Und da ist sehr, sehr viel Leid auch in die Welt gekommen.
Okay.
Also ich meine, unter der Besatzung zum Beispiel von Ländern oder von Städten, da haben Menschen gehungert. Krieg ist nie gut und im Krieg sterben natürlich auch viele Leute und auch die Bevölkerung in den besetzten Gebieten hat natürlich schon sehr gelitten.
Huch?
Oh, Entschuldigung, ich müsste hier mal schnell sauber machen.
Was?
Dauert nicht lange, ich bin gleich wieder weg, nur eine Sekunde. Ja, muss sein.
Meine Güte, ich komme hier absolut nicht zum Arbeiten. Jetzt aber. Puh, nun ja. Herr Professor, ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal ganz von vorn anfangen. Gusi hat uns vorhin ja schon verraten, dass Napoleon von seinen Eltern zum Militär geschickt wurde. Und dort hat er schnell Karriere gemacht, richtig?
Ja, und er war auch ganz schön jung, als er zum Militär kam. Napoleon ist ja auf Korsika geboren, also einer großen Insel im Mittelmeer. Und sein Vater hat übrigens auch schon sehr lange für die Unabhängigkeit der Insel gekämpft, sodass er so ein bisschen schon Gespür dafür hatte, was Politik ist und was man so machen kann. Und im Elternhaus war Freiheit immer schon irgendwie ein bisschen ein Thema. Und seine Eltern hatten halt für ihn die militärische Laufbahn vorgesehen. Und mit 9 Jahren kam er nach Frankreich, wo er dann in so eine Art, wie soll man sagen, militärische Frühschule oder so gekommen ist. Und da musste er erstmal Französisch lernen, denn auf Korsika spricht man kein Französisch, zumindest nicht alle.
Ach so.
1784 ist er dann nach Paris gewechselt, an eine wirklich bedeutende Militärschule. Und da wurde er für den Einsatz an der Artillerie ausgebildet. Also das sind die Leute, die mit großen Kanonen schießen und die ziemlich gut rechnen müssen, um zu schauen, wie fliegt denn jetzt so eine Kugel eigentlich. Und Napoleon war ziemlich gut in Mathematik, auch in Geschichte. Latein war nicht so sein Ding. Und da hat er halt nach nur einem Jahr die Schule vorzeitig abgeschlossen und ist dann 1786 als Offizier in den Militärdienst aufgenommen worden. Und im Militärdienst war er auch, als die Französische Revolution ausgebrochen ist.
Ja, Französische Revolution, darüber haben wir ja in einer anderen Folge schon gesprochen. Die gibt's ja auch hier im Podcast. Aber was hatte er denn für eine Bedeutung in der Französischen Revolution?
Also erstmal fand er die Revolution eigentlich ganz gut. Was er nicht so gut fand, waren Unruhen und Ausschreitungen. Das hat ihm nicht so gut gefallen. Also im Großen und Ganzen kann man vielleicht sagen, eigentlich unterstützt er die Revolution und er hat sich eigentlich auch für sie eingesetzt. Sowohl als Soldat in immer führenderer Position im Ausland, aber auch im Innern, wenn es darum ging, Unruhen niederzuschlagen oder die Regierung zu stützen.
Und Sie sagten eben gerade, dass er dann auch noch aufgestiegen ist. Bis wohin ist er denn dann gekommen, so von der Position?
Es lief eigentlich ziemlich gut für ihn. Also er ist nach und nach im Rang immer weiter höher gekommen, konnte also immer mehr Truppen befehligen und hatte immer mehr Einfluss. Und irgendwann hat er sogar einen Oberbefehl bekommen, nämlich im sogenannten Italienfeldzug. Da hat er eine ganze Armee angeführt, die nach Italien gezogen ist, um für die französischen Ideen zu kämpfen. Und kurz darauf ist er sogar mit einer weiteren großen Armee bis nach Ägypten gezogen und hat dort Krieg geführt. Mhm. Und er war weitgehend erfolgreich. Also im Grunde genommen war ein großer Militär, wurde auch ein sehr erfolgreicher Soldat und die Menschen haben ihn dafür sehr gefeiert in Frankreich. Selbst dann, wenn er mal nicht so erfolgreich war, in Paris ist er eigentlich immer sehr positiv aufgenommen worden. Mhm. Nachdem er zurückgekommen ist nach Paris zum Beispiel vom großen Ägyptenzug, da hat er es sogar geschafft, bis zum ersten Konsul in der Politik aufzusteigen.
Was ist denn ein erster Konsul?
Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Ich probiere das mal zu erklären. Also, während der Französischen Revolution haben die Franzosen ja ganz viele verschiedene Regierungen ausprobiert. Also lief es so, mal lief es so. Und es gab von 1795 bis 99 eine Regierung, die hieß Direktorium. Das waren 5 Leute, die waren sowas wie die Regierung sozusagen. Und mit dieser Regierung, mit diesem Direktorium, waren immer mehr Menschen unzufrieden. Und als Napoleon aus Ägypten zurückkam, haben sie sich gedacht, vielleicht könnte Napoleon ja auch was daran ändern. Vielleicht könnte es ja auch eine neue Regierung geben. Mhm. Und irgendwann, am 9. November 1799, kam es dann zum Sturz des Direktoriums, also der Regierung, und es wurde eine neue Regierung eingesetzt. Die bestand aus 3 Konsuln, einen ersten, einen zweiten und einen dritten, und Napoleon wurde erster Konsul in dieser Regierung. Er war also im Grunde genommen sowas wie ein Regierungschef. Und er hatte auch ein paar Rechte, die wirklich wichtig waren. Als erster Konsul konnte er Minister ernennen, aber er konnte auch Richter ernennen, Offiziere und Beamte. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Recht. Wenn man Leute ernennen kann, sind die meistens ja auch ein bisschen dankbar und hoffentlich arbeiten die auch gut mit einem dann zusammen. Naja, und so hat er halt die alte Regierung beseitigt und ist dann selbst der neue Chef geworden. Napoleon hat da im Grunde echt seine Chance genutzt. Der hat sich mit Leuten gegen die Regierung verschworen, dann hat er die Macht übernommen und dann seine alten Mitverschwörer eigentlich kaltgestellt. Das ist so typisch Napoleon. Also er ist schon ziemlich berechnend, das sieht man eigentlich auch an seiner Hochzeit.
Was meinen Sie damit?
Naja, Napoleon war ja wohl mal verliebt in eine Frau namens Désirée Clary, die er in Marseille kennengelernt haben soll. Aber aus politischen Gründen brach er dann die Beziehung zu ihr ab und heiratete eine andere, nämlich Joséphine de Beauharnais.
Joséphine de Beauharnais, was für ein Name.
Absolut. Und was für eine Frau. Die war extrem gut vernetzt, vor allem auch in der Politik. Ich muss ein bisschen ausholen schon wieder, aber es ist wirklich nicht uninteressant.
Gerne.
Also, 1795, hatte ich ja erzählt, gab es schon mal dieses Direktorium, das wurde da eingerichtet. Mhm. Und eine wichtige Figur dabei war Paul de Barras. Das war einer der Machthaber damals und Napoleon hatte ihm geholfen, an die Macht zu kommen. Joséphine war die Geliebte von Paul de Barras damals, die war Witwe. Ihr Mann ist in der Französischen Revolution irgendwann mal hingerichtet worden. So, okay. Ist alles sehr kompliziert, sind auch sehr viele Namen. Trotzdem, Napoleon macht also was? Er geht jetzt dorthin, er befreundet sich im Grunde mit dem neuen Machthaber, dem neuen Regierungschef und er kommt zusammen mit Joséphine und die war super gut vernetzt in der Pariser Gesellschaft. Die kannte alle, die war super modern, die wusste, was man anzieht, die wusste, wie man sich einrichtet und alle fanden die irgendwie toll. Und damit hatte er gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, in die Politik reinzukommen und in die Gesellschaft reinzukommen. Und das ging nur über Joséphine so gut.
Also, das klingt ja, als ob Josephine so eine Art It-Girl zu der Zeit war.
Naja, so würden das Historiker vielleicht jetzt nicht ausdrücken. Den Begriff gab es ja damals auch noch nicht.
Ja, ja, klar. Ihr hättet da sicher einen Fachbegriff. Mhm. Egal, ich gucke einfach mal in meiner Histogram-App, ob ich die gute Josie da finde. Mal sehen. Josie.fine. Nee, das ist sie nicht. Das kann die nicht. Nee, das ist es nicht. Super Josie. Auch nicht. Ah, das wird sie sein. Josie Labo. Cooler Histoname. Ah, und sie hat direkt eine Story. Hören wir doch mal rein.
History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Histogram Story.
Bonjour, bonjour, mes amis. Oh la la, ich war mal wieder shoppen. Aujourd'hui ein paar Vasen, Schmuck für die nächste Party und Stoffe. Oh mon Dieu, ich liebe Stoffe. Vor allem bestickte Seide. Bien sûr, das ist alles viel zu teuer, ja. Aber mein geliebter Napoleon ist ja so großzügig. Oh, er lässt mich unser schönes Schloss einrichten, wie ich will. Und es soll doch à la mode sein. Luxus, das ist mein Stil. Und meine Follower erwarten schließlich, dass ich immer das Neueste präsentiere. Meine letzte Kreation. Ein Sessel mit Lehnen wie Schwanenhälse. Mein Entwurf von den besten Handwerkern gebaut. Très, très chic. Und auch ganz aktuell Kaschmirschals. Kaum habe ich einen auf den Ball getragen, schon trägt ganz Paris nur noch Kaschmirschals. Ach, mes amis, so weich. Oh. Und ein letzter Tipp noch von mir für euch. Der letzte Schrei, la dernière cri, das Must-Have der Saison, der antike Look. Stellt euch vor, da würde in Italien eine vom Vulkan verschüttete Stadt ausgegraben, Pompeji oder so ähnlich. Ja? Ihr werdet sehen, das antike Design wird Frankreich erobern. So, jetzt muss ich aber los, mon petit chou treffen, ah, den süßen Napoleon. Heute gehen wir zusammen shoppen. Ah, bestimmt fallen da ein paar Juwelen für mich ab. A bientôt, mes amis. A bientôt, a bientôt.
History FM. History FM.
Wir lieben die Vergangenheit.
Boah, krass. Die hört sich ja an wie so ein richtig abgefahrenes It-Girl von damals. Aber nochmal zurück zur Politik und zurück zu Napoleon dem Ersten. Mhm. Also Napoleon der Erste, das hört sich ja eigentlich eher so an wie so ein König. Aber Professor, Sie sagten, dass er Konsul war. Also steht das eins dann für Napoleon erster Konsul?
Mhm. Nee, das steht schon noch für was anderes. Da muss ich ein bisschen was erklären. Also Napoleon ist zum ersten Konsul gewählt und er ist extrem erfolgreich erstmal. Mhm. Also da laufen die Sachen richtig gut. Innenpolitik läuft. Und Frankreich war ja damals im Krieg gegen viele europäische Mächte und Napoleon ist es dann echt gelungen, relativ schnell hintereinander Frieden zu schließen und auch militärische Erfolge zu erzielen. Also im Grunde genommen hat er sehr, sehr schnell sehr, sehr viel erreicht und man war auch sehr zufrieden mit ihm und er wurde auch immer beliebter. Und nach ganz kurzer Zeit haben die Franzosen dann eine Volksabstimmung gemacht und sich überlegt, Mensch, der kann doch auch auf Lebenszeit Konsul sein und nicht nur für 10 Jahre. Und kurz darauf haben sie noch eine Volksabstimmung gemacht und haben gesagt, eigentlich möchten wir, dass du unser Kaiser wirst. Und okay. Die 1 steht eigentlich für Kaiser, also Napoleon, der erste Kaiser der Franzosen.
Also er wurde erstmal Konsul und dann wurde er Kaiser, auch wenn wir gar keine Monarchie mehr haben?
Ja, das war eben nicht so wirklich wie die alten Monarchien, die wir kennen. Da wurde man ja von Gottes Gnaden zum König dann gekrönt oder man war eben auch vom Papst gekrönt worden zum Kaiser. Das ist hier ganz anders. Napoleon macht etwas eigentlich Unverschämtes. Der krönt sich nämlich selbst.
Ach so.
Er setzt sich selbst die Krone auf und er nennt sich selbst zum Kaiser der Franzosen und seine Frau krönt er auch.
Ah, und das war am 2. Dezember 1804.
Genau, an diesem Tag findet in der Pariser Kathedrale Notre Dame Napoleons Selbstkrönung zum Kaiser statt.
Cleo, wir müssen mal kurz unterbrechen.
Okay.
Henry ist im Time Channel und er will mit dir reden. Er klingt aufgeregt.
Cleo, hörst du mich?
Ja, alles gut bei euch? Warum bist du im Time Channel?
Also, möglicherweise gibt es ein klitzekleines Problemchen.
Oh nein, nicht schon wieder ein Problem. Was ist denn jetzt los?
Folgendes. Taylor und Alex wollten sich unbedingt diese Gründungsparty in der riesigen Kirche mitten in Paris angucken.
Was?
Ich wollte sie noch aufhalten, aber dann...
Halt, stopp! Wieso denn Gründungsparty? Ihr solltet doch zur Schlacht von Waterloo spinnen.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Waterloo ist ja 300 Kilometer von Paris entfernt.
Ja?
Und die sind ja wohl auch nicht direkt nach der Krönung in die Schlacht gezogen. Also, glaube ich jedenfalls nicht.
Warte mal, was redest du da eigentlich? Die Krönung war 1804, also 11 Jahre vor der Schlacht bei Waterloo. Irgendwas ist da ganz schön schiefgelaufen bei euch.
Sieh mal einer an. Taylor Superstar hat sich verprogrammiert.
Oh Mann.
Naja, wir sind jedenfalls jetzt in Paris und hier ist tierisch was los. Die Leute feiern voll ab hier. Glocken läuten, ein paar Kanonen haben sogar Freudenschüsse abgegeben. Und es ist saukalt. Hier liegt sogar Schnee.
Was?
Ich bin völlig falsch angezogen und hab mir einen Ast abgefroren.
Wie jetzt? Ihr seid ausgestiegen? Gib mir sofort Taylor.
Das ist ja gerade das kleine Problem. Sie ist nicht hier.
Was? Warum nicht? Wo ist sie? Und was ist mit Alex?
Also, wir sind alle drei ausgestiegen und ziemlich weit in die Kirche reingekommen. Notre Dame heißt sie und ist eine Kathedrale. Da hat Alex mal wieder einen schönen Vortrag abgeleiert.
Okay.
Die Kathedrale war super schön geschmückt und schon voller Leute. Taylor wollte da unbedingt rein. Aber am Eingang stand so ein Typ und wollte unsere Eintrittskarten sehen. Die hatten wir natürlich nicht. Ich habe mich mal schnell verdrückt, aber Taylor und Alex wurden direkt abgeführt.
Was?
Nur weil sie keine Eintrittskarten hatten. Geht's noch? Naja, vielleicht fanden sie auch, dass sie verdächtig aussehen. Ich meine, hast du eine Ahnung, wie die hier alle rumlaufen?
Henry, du schweifst ab. Was ist dann passiert?
Nichts weiter. Die beiden wurden abgeführt und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen.
Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Was sollen wir denn jetzt machen?
Wieso wir? Du kannst gar nichts machen. Das regelt alles ich.
Oh Mann.
Ich gehe jetzt gleich los und suche die beiden. Und dann befreie ich sie natürlich.
Halt, stopp.
Boom.
Henry, bleib sofort hier. Also, bleib im Timespinner. Du kannst jetzt nicht einfach... Henry?
Der Time Channel wurde unterbrochen. Henry, antworte nicht mehr.
Ich werde verrückt. Oh, das ist genau das, was nicht passieren darf bei einer Zeitreise.
Hm?
In Real-Kontakt mit den Menschen der Vergangenheit. Was machen wir denn jetzt?
Oh je, das klingt ja gar nicht gut. Da brauche ich erstmal eine Pause zum Durchatmen. In welches Jahr würdet ihr denn eigentlich reisen, wenn ihr so eine Zeitreise machen könntet? Wir können uns da ja jetzt, während gleich ein bisschen Musik läuft, mal irgendwo hinträumen.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Und wo wart ihr gerade mit der Musik von Zass? Schon krass, wenn man so durch die Zeit reisen könnte. Wir schauen mal, wie es bei unseren Zeitreportern aussieht und wie es denen geht. Ob Henry, Taylor und Alex gefunden hat?
Cleo, gute Neuigkeiten. Die Zeitreporter sind im Time Channel.
Oh Gott, echt? Okay, schnell, stellt sie mal rein.
Cleo, wir sind's. Alex und Taylor sind wieder da.
Hallo Cleo.
Oh, ein Glück. Wie geht's euch?
Alles super, alles kein Problem.
Kein Problem? Du bist ja lustig. Ich wäre vor Aufregung fast gestorben hier. Wie seid ihr denn wieder freigekommen?
Also, man muss schon sagen, dass wir das allein Henry zu verdanken haben.
Ja, ich muss sagen, das stimmt. Sehr coole Aktion von, mir. Ich konnte endlich mein ganzes Gaming-Wissen anwenden.
Gaming-Wissen? Hä? Stehe ich nicht.
Also, erstmal habe ich halb Paris abgesucht. Unauffällig natürlich.
Ach so.
Und dann habe ich die beiden endlich auf so einer Art Polizeistation gefunden.
Okay.
Aber da wäre ich nie reingekommen. Überall Leute. Also habe ich mich in einen Avatar verwandelt.
Du hast was?
Mich in einen Avatar verwandelt.
Hä?
Da gibt es so eine Notfall-App auf unserem EH.
EH?
Emergency Handy. Grundausrüstung und Timespinner. Jedenfalls konnte ich mich damit in einen original 1804 Polizisten verwandeln.
Okay.
Und Französisch konnte ich natürlich auch. N'est-ce pas? Also bin ich rein, quatsch ein bisschen mit den Wachen, von wegen Befehl von oben soll die Gefangene mitnehmen. Und zack, Gefangene befreit.
Wahnsinn! Henry, super! Dafür bekommst du einen Orden.
Yeah!
Oh Gott, bin ich froh. Aber nun zu dir, Taylor. Warum wart ihr in Notre Dame?
Da lag eventuell ein kleiner Programmierfehler vor. Hab wohl das falsche Datum angegeben.
Wir hätten allerdings nicht aussteigen müssen.
Ja, sorry. Wo wir schon mal da waren, wollte ich unbedingt die Krönung sehen. Ich meine, es war das Ereignis. Ich konnte mir das doch nicht entgehen lassen.
Aber ihr habt es gar nicht gesehen, weil ihr vorher verhaftet wurdet. Gerechte Strafe, wenn du mich fragst.
Nicht ganz. Sie haben uns erst verhört und wollten uns dann abführen. Aber das ging nicht, weil da gerade Napoleon und Josephine einmarschiert kamen. Es ging los mit der Krönung und wir konnten ziemlich weit vorn in einer Ecke stehen.
Oh Mann.
Ja, das war super. Wir waren zwar an einen Polizisten angekettet, aber konnten genau den herrlichen Krönungsmantel sehen. Roter Samt mit Hermelinpelz besatz und die Krone ganz aus Gold.
Napoleon hatte sie aber nur ganz kurz auf. War wohl ziemlich unbequem. Die restliche Zeit trug er einen goldenen Lorbeerkranz.
Sehr interessant. Aber das Thema Krönung habe ich schon mit dem Professor besprochen. Wir müssen jetzt auch mal weitermachen hier. Regie, haben wir überhaupt noch genügend Zeit, um nach Waterloo zu spinnen?
Das müsste gehen. Aber nur, wenn dieses Mal nicht wieder was dazwischen kommt.
Nee, ganz bestimmt nicht. Versprochen.
Also gut, dann los. Aber hurtig. Und in der Zwischenzeit bespreche ich hier mit dem Professor, wie es mit Napoleon weiterging.
Aye, Captain.
Mann, Mann, immer diese Aufregung mit den Zeitreportern. Nicht auszudenken, wenn Henry die beiden nicht hätte befreien können. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause für die Werbung. Die ist immer so schön beruhigend.
History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
Werbung.
Hallo, meine Gnädigste. Herzlichen Glückwunsch, Zunge. Nanu, Sie machen ja ein Gesicht wie eine Kavallerie ohne Pferde.
Ja, es ist eine Katastrophe. Meine schöne Birne Elena. Der Marmorkuchen mit Bourbon-Vanille. Die Pfirsichtorte d'Elba. Die Köchin hat alles verbrannt. Die Gäste stehen schon auf dem Tapis, auf der Matte. Mein Salon wird zum Gespött von ganz Paris werden.
Na, 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 so schnell schießen die Preußen nicht. Entspannen Sie sich. Und gucken Sie mal, was ich zufällig dabei habe.
Qu'est-ce que c'est? Backmischung für Napoleon?
Für Sie. Napoleon-Hut. Sehr lecker.
Mit Marzipan? Aber das ist doch wahnsinnig aufwendig.
Aber nein, mit Blüchers Backmischung geht alles zack, zack.
Backmischungen von Blücher, wenn das Backen mal schnell gehen muss. Denn Blüchers Backmischungen gelingen immer.
Vergiss alle Bücher, back ganz einfach nur mit Blücher, wenn die Zeit drängt, wenn sie knapp wird.
Da erkennt man gleich die Konditorei.
Köstlich, exquisit.
Superb, magnifique. So schnell und so schmackhaft.
Backmischungen von Blücher für kaiserlichen Genuss. Jetzt auch für Prinzregententorte und Pommes Dauphine.
Ha, so ein kleines Marzipanteilchen hätte ich jetzt auch gern. Aber wir müssen hier mal mit Napoleon weitermachen. Professor, also wir haben vorhin gesagt, er ist jetzt Kaiser und die Französische Revolution ist damit vorbei. Und wie ging's dann weiter?
Dann gab es jetzt recht bald erstmal wieder ziemlich viel Krieg. Napoleon startete Eroberungsfeldzüge in ganz Europa und konnte den Einfluss Frankreichs auch immer weiter ausdehnen. Mhm. Weite Teile Europas wurden sogar von französischen Truppen besetzt. Also zum Beispiel Portugal oder Teile von Italien, aber auch Norddeutschland zum Beispiel. Da waren überall jetzt französische Besatzungstruppen und überall, wo sie waren, fingen sie auch an, Reformen stattfinden zu lassen. Also Gesetze zu ändern, die Gesellschaft neu zu organisieren. Einige Länder wurden nicht besetzt, wie Spanien, aber die waren trotzdem von Frankreich abhängig. Man muss sich vorstellen, ganz Europa hatte irgendwie irgendwas mit Frankreich zu tun in diesen Jahren.
Aber wenn er jetzt als Kaiser so ein Alleinherrscher geworden ist und wieder in den Krieg zieht, dann hat er doch diesen ganzen Fame von diesen guten Reformen eigentlich wieder kaputt gemacht.
Ja, das ist ja immer komplizierter, als man so auf den ersten Blick glaubt. Natürlich ist es nie gut, wenn Länder besetzt werden oder ja, wenn auch die Bevölkerung unter Fremdherrschaft leiden muss. Das ist völlig klar. Aber andererseits gab es ja auch Modernisierung. Da, wo die Franzosen waren, gab es oftmals ganz, ganz viele Neuerungen, die gar nicht so negativ waren und die auch bis heute zum Teil noch gültig sind. Reformen im Recht, Reformen in der Wirtschaft, Reformen auch in der Kultur.
Mhm.
Aber natürlich ging der Krieg auch immer weiter. Es waren ja wirklich viele beteiligt. Preußen zog in den Krieg, Russland zog in den Krieg und Napoleon hat sie fast alle erstmal besiegt. Und da sind viele, viele Menschen auch gestorben.
Sie haben gerade gesagt, der hat auch gegen Russland gekämpft. Und ich habe schon mal Russland-Feldzug gehört. Ist es das?
Ja, es gab natürlich mehrere Kriege zwischen Frankreich und Russland in der Zeit. Aber der große Russland-Feldzug von 1812, das ist der, den wir heute auch noch ganz gut erinnern. Also die französische Armee schaffte es bis nach Moskau.
Mhm.
Das ist ja eigentlich ein großer Erfolg, aber es hat am Ende nicht wirklich gereicht. Also da ließ dann auch die Kraft nach und ja, die haben ganz schön viele Menschen verloren auf diesem Feldzug. Als sie dann zurückgingen Richtung Frankreich, als sie sich zurückgezogen haben, stiegen nach und nach immer mehr europäische Länder auch in den Krieg ein, gegen Frankreich.
Okay.
Großbritannien kam dazu, Schweden kam dazu, irgendwann dann auch noch Österreich und die Bayern. Und das war dann irgendwann wirklich zu viel für die Franzosen.
Okay, Professor, warten Sie mal bitte kurz. Mir schwirrt schon der Kopf von so viel Kämpfen und Krieg.
Mhm.
Ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause. Regie, könnt ihr uns irgendwas zur Stärkung bringen? Irgendwie so ein Napoleon-Hut aus Marzipan vielleicht oder sowas?
Du siehst echt schon ganz blass aus, Cleo. Moment, ich hatte hier was bereitgestellt.
So, bitte sehr. Ein Café au lait für jeden.
Oh, super,
oh,
großartig.
Klasse, danke schön.
Danke, cool.
Napoleon-Hüte waren in der Kantine geradeaus. Aber ich habe euch ein Schälchen mit gemischtem Obst mitgebracht.
Konservenobst. Na gut, besser als gar nichts.
Na, Cleo. Vielleicht lässt du dir von Gusi kurz erklären, was Konservenobst mit Napoleon zu tun hat.
Hä? Konserven haben was mit Napoleon zu tun? Ist das ein Witz? Gusi? Ja, schon gut. Hi, Gusi.
Hallo.
Was hat Napoleon mit Konservenobst zu tun?
Napoleon hatte ein großes Problem. Er musste seine riesigen Armeen mit Essen versorgen und damals gab es kaum Möglichkeiten, Lebensmittel längere Zeit aufzubewahren.
Okay.
Alles, was man nicht kühlen konnte, verdarb nach kurzer Zeit. Napoleon setzte eine Belohnung von 12.000 Goldfranken aus.
Mhm.
Für denjenigen, der es schaffte, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Gewonnen hat das Geld der französische Bäcker Nicolas-François Appert. Er sterilisierte die Lebensmittel durch Erhitzen in Glasflaschen. Danach wurden die Flaschen luftdicht verschlossen und das Obst und Gemüse hielten sich sehr lange. Mhm. Das waren die ersten konservierten Lebensmittel. Später wurden die Glasflaschen dann durch Dosen ersetzt. Das Prinzip war dasselbe, aber die Behälter konnten nicht so schnell kaputt gehen. Liebe Cleo, ja? Du hast es eigentlich Napoleon zu verdanken, dass du jetzt Konservenobst essen kannst.
Okay.
Du magst bestimmt sehr gerne Ananas,
Stopp,
Litschi und...
Also besonders froh bin ich über diese Erfindung im Moment echt nicht. Das Obst ist doch ziemlich matschig. Aber egal, zurück zur Geschichte. Wir haben über den Russlandfeldzug gesprochen.
Mhm.
Und was passierte dann?
Also es gab ja viele Schlachten noch. Und Frankreich war die ganze Zeit ja jetzt schon auf dem Rückzug sozusagen. Und es kam aber noch zu einer wirklich sehr, sehr großen und bedeutenden Schlacht. Und das war im Oktober 1813 bei Leipzig. Eine riesige Schlacht. Ich kann sich gar nicht vorstellen. Hunderttausende Menschen, die da unterwegs waren. Und Frankreich wurde sehr, sehr, sehr vernichtend geschlagen in dieser Schlacht.
Okay.
Napoleon selbst konnte zwar noch entkommen, aber die Sieger aus dieser Schlacht, die haben ihn dann dazu gezwungen, dass er abdanken musste.
Abdanken bedeutet, dass er dann gar kein Kaiser mehr war?
Ja, ja, genau. Also die Siegermächte, also England, Preußen, Österreich und Russland, die wollten natürlich nicht, dass Napoleon noch weiter regiert. Mhm. Also er wurde als Kaiser abgesetzt und sein Nachfolger wurde Ludwig der 18. Und in Frankreich selbst sollte er auch nicht bleiben. Er wurde dann verbannt auf die Mittelmeerinsel Elba.
Und dann war er auf Elba, aber das ist doch nicht das Ende der Geschichte.
Das stimmt. Kurz darauf, im Frühjahr 1815, kehrte er tatsächlich nochmal nach Frankreich zurück und hat es tatsächlich geschafft, nochmal die Macht an sich zu reißen. Die Siegermächte waren in der Zeit gerade in Wien und haben gerade überlegt, wie könnte man Europa jetzt neu organisieren, haben gesagt, nee, das geht gar nicht, da müssen wir sofort eingreifen und haben sich sofort dazu entschieden, gegen Frankreich wieder in den Krieg zu ziehen.
Oh Mann.
Das haben sie dann auch gemacht. Die sind also sofort wieder in den Krieg gegen Frankreich gezogen und die wirklich entscheidende Schlacht, die fand dann bei Waterloo statt.
Und das war ja dann im Jahr 1815. Und ich hoffe, dass meine Zeitreisenden jetzt auch schon dort sind.
Zeitreporter im Time Channel.
Cleo, du kannst nicht vorstellen, was hier los ist. Ein unübersichtliches Schlachtfeld. Momentan kämpfen, soweit ich das erkennen kann, die englischen Truppen gegen Napoleon. Die Preußen sind noch nicht zu sehen.
Ja, Mann, endlich Action. Ich könnte mich wieder in einen Avatar verwandeln. Cool.
Oh nein, das wird er bestimmt ab jetzt bei jeder neuen Station sagen. Nervig. Auf jeden Fall hat es hier geregnet. Alles steht unter Wasser. Überall ist Schlamm. Gerade kommen Pferde, die Kanonen ziehen. Aber die bleiben alle im Schlamm stecken und kommen nicht voran.
Und überall liegen hier zerbrochene Rüstungen rum. Und kaputte Räder von Fuhrwerken, Helme und Musketen.
Wahnsinn! Gerade ist sogar eine Kanonenkugel im Schlamm stecken geblieben.
Oh Gott, seid bitte vorsichtig. Noch so einen Schock kann ich heute echt nicht verdauen.
Also, die englischen Truppen unter Feldmarschall Wellington haben sich auf so eine Art Hügel formiert. Außerdem haben sie Gehöfte zu Festungen umgebaut. Und jetzt greifen Napoleons Männer wieder an. Aber durch den Regen und Matsch kommen sie kaum voran.
Das klingt so aufregend. Aber ihr seid doch im Tarnmodus, oder? Also, euch kann nichts passieren.
Keine Panik, Cleo. Wir sind gut geschützt. Alex, kannst du mal erklären, was jetzt passiert?
Napoleon versucht jetzt, den linken Flügel der englischen Truppen anzugreifen. Seht ihr, er fährt immer mehr Geschütze auf. Aber die Engländer halten Stand. Trotzdem kann man momentan noch nicht sagen, wie die Schlacht ausgeht. Napoleon verfügt ja über mehr Männer als Wellington.
Okay, ihr habt genug für heute erlebt. Und ich auch. Spinnt euch bitte mal zurück.
Och nö, immer wenn spannend wird. Ach komm schon, Superman. Es geht doch bald schon wieder weiter. Willkommen im Team übrigens.
Danke.
Das sind ja ganz neue Töne von unseren Zeitreportern. Vielleicht ist das ja der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Professor Logge, das sah doch gar nicht so schlecht aus für Napoleon. Warum hat er dann doch verloren? Und wer war eigentlich Wellington?
Im Grunde hat er ja gegen zwei Gegner gekämpft. England auf der einen Seite und Preußen auf der anderen Seite. Und Napoleons Idee war es, die beiden zu trennen. Gegen zwei Gegner zu kämpfen ist immer sehr schwer. Und das hat er am Anfang auch halbwegs geschafft. Also er hat die Engländer fast besiegt, aber dann kamen halt die Preußen noch wieder ins Spiel. Und dann gegen diese, große Übermacht am Ende hatte er einfach keine Chance. Da war die Schlacht dann verloren.
Und das war das Ende von Napoleon?
Ja, seine Regentschaft war diesmal wirklich zu Ende. Man hat ihn auch wieder verbannt, aber nicht auf so eine nahe Insel wie beim letzten Mal. Diesmal auf die englische Insel St. Helena. Die war weit draußen im Atlantik. Und von da kam er auch nicht mehr zurück. Da ist er dann am Ende auch gestorben.
Puh, das war ja ein richtig großer Brocken heute.
Ja.
Ich bin total fertig. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Professor. Mhm. Aber ich muss gleich nach Hause. Und dann lege ich mich in die Badewanne und entspanne. Also, tschüss dann.
Da haben die Zeitreporter aber ein ganz schönes Abenteuer erlebt. Und ich habe sogar auch ganz schön viel dazu gelernt. Und das, obwohl ja heute gar keine Schule ist. Jetzt sind wir zu Napoleon in die Vergangenheit gereist. Aber wie wär's denn mal mit einer Reise zum Mars? Die könnt ihr in unserem neuen NDR-Hörspiel miterleben. Da geht es um eine Familie, die zum Mars geschickt wird.
Die Meyers vom Mars.
Hi, ich bin Carlotta Meyer, ich bin 10 Jahre alt und ich bin Teil des größten Fails der Menschheit. Wenn ihr das hier hört, bin ich mit meiner Familie schon auf dem Mars, um zu testen, ob da normale Menschen so alltagsmäßig leben können. Allerdings gibt es ein Problem. Wir wurden vertauscht und sind die falsche Familie, Meyer.
Mama, Carlotta versucht Aliens zu züchten.
Papa, Carlotta wieder ins Waschbecken gestrullert.
Kinder, euer Vater fackelt die Küche der Marsstation ab.
Und ich steck mal wieder in der Luftschleuse fest.
Die Meyers vom Mars. Die neue NDR-Familien-Comedy. Alle Folgen jetzt in ARD Sounds.
Die Meyers vom Mars.
Mit Y.
Hey, Mr. DJ! You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you won't come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart. If I find out you can't move, you better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song.
Mikado, euer Podcast hier auf NDR Info. Was habt ihr denn heute noch so vor an diesem Feiertag? Wenn ich frei habe, mache ich es mir auch gern mal mit einem Buch gemütlich. Ich habe da mal in unseren Mikado-Bücherwurm-Podcast reingehört und meine Kollegin Maja hat da ein Buch vorgestellt, was ganz gut zum schönen Frühling passt, jetzt wo es endlich mal wieder blüht und die Insekten umherschwirren. Das Buch heißt Smillas Gespür für Käfer.
Wir finden, ihr müsst Smilla kennenlernen. Smilla würde in euer Freundebuch bei Lieblingstier einen Käfer reinmalen. Die findet sie nämlich richtig toll. Und Wohnort wäre vermutlich die Adresse zu einem besonderen Garten. Um beides geht es in unserem Buchtipp heute. Aber wir sortieren mal.
Smillas Gespür für Käfer von Anne Jaspersen.
Und darum geht's.
Smilla liebt Käfer und sie kennt sich super damit aus. Sie ist ein wenig anders als die anderen Kinder und das macht es ihr nicht unbedingt leicht. Ihr Interesse für die kleinen Krabbeltiere und ihre Art können ihre Mitschülerinnen nicht verstehen und Smilla wird gemobbt. In einem alten, verwilderten Garten mit einem kleinen roten Haus darin findet sie für sich einen Rückzugsort. Doch den will ein berühmter YouTuber plötzlich für sich selbst haben. Und dann taucht auch noch eine Investmentfirma auf, die das Grundstück kaufen und dort Mehrfamilienhäuser bauen will. Kann Smilla das verhindern? Und wer steht ihr unerwartet zur Seite?
Die Mikado-Redaktion meint:
Ein gelungenes Buch über das Anderssein und unerwartete Freundschaften. Der Titel erinnert an Fräulein Smillas Gespür für Schnee. Und so wie sich Fräulein Smilla für Schnee begeistert, begeistert sich diese Smilla eben für Käfer. Durch diese eher seltenen Interessen wirken beide auf andere etwas sonderbar, aber am Ende ist es genau ihr Spezialwissen, das sie in ihren Geschichten weiterbringt. Allerdings ist die Smilla hier aus unserem Buch viel optimistischer. Sie ist neugierig und offen für eine unerwartete Freundschaft.
Das perfekte Buch für
alle ab 10. Die schwarz-weißen Bilder im Buch unterstützen das Dranbleiben beim Lesen. Außerdem gibt es zu Beginn jedes Kapitels Fakten zu bestimmten Käfern, die nicht nur informativ sind, sondern auch zur Geschichte passen und neugierig machen. Themen wie Mobbing, Anderssein, Naturschutz, Mut und Freundschaft dürften viele Kinder ab 10 auch in ihrem eigenen Leben beschäftigen.
So ein geheimer Ort nur für einen selbst, das finde ich ja so wichtig. Ne? Wir hatten einen Platz am Fluss bei uns in Cayude, das ist das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und dann hatte ich noch mit einer Freundin, mit Lena, ein Geheimhaus. Und immer, wenn wir uns allein getroffen haben, dann sind Lena und ich zu dem Haus geradelt, was wir so unfassbar schön fanden. Und das war dann eben unser Geheimhaus. Wenn das abgerissen worden wäre, also... Ich glaube, es reicht schon, wenn ihr euch vorstellt, dass ich euch einfach euren Lieblingskuschelsessel wegnehme. Furchtbar. Wir verstehen Smilla also natürlich alle. Und jetzt lasst uns mal zusammen mit ihr zu ihrem geheimen Rückzugsort gehen. In den verwunschenen Garten mit dem roten Haus. Und das machen wir zusammen mit Hörbuchprofi Julia Nachtmann.
Die Luft duftet nach feuchter Erde, nach frischem Regen, nach zufriedenen Pflanzen. Während der letzten 2 Schulstunden muss es gegossen haben, kurz und knackig. Jetzt grinst die Sonne wieder durch die Wolken hindurch, freut sich mit Smilla zusammen über Schulschluss und auf ihre verdiente Belohnung. Das rote Haus ist schon in Sicht. Smilla öffnet die quietschende Gartenpforte von Fietes Grundstück und tritt ein. In ihre Welt, in ihr Reich, in ihr Ein und alles. Smilla fängt an zu rennen und sich zu drehen. Sie hüpft durch das wilde Gras, springt über verrückte Steine und schreit: Stopp! Natürlich nur aus Spaß und weil ihr manchmal alles so albern vorkommt. Weil sie sich manchmal vorstellen kann, jemand ganz anderes zu sein. Vielleicht ein Junge oder ein vollkommen normales Mädchen. Oder ein Tier. Vielleicht auch ein Monster mit fusseligem Fell und Glitzeraugen. Oder doch besser ein Tier. Wenn ein Tier, dann jedenfalls am liebsten eine Schildkröte. Eine Schildkröte wird alt und ist weise und bewahrt Ruhe. Eine Schildkröte flippt nicht aus, niemals. Smilla klettert auf einen Baum, auf ihren Lieblingsbaum. In diesem Baum hätte sie gerne ein Baumhaus, in schwindelerregender Höhe. Ein Baumhaus nur für die Mutigsten.
nur für die ohne Höhenangst. In diesem Baum gibt es eine Astgabel, die fast so gemütlich ist wie ein Sessel oder ein Liegestuhl. Smilla legt sich in ihre gemütliche Astgabel und guckt nach oben in die Baumwipfel. Die Blätter bewegen sich leicht, rascheln, rauschen, flirren um sie herum, erzählen ihr was. Wie bitte? Du sprichst blättrisch? Ich verstehe zwar kein Wort, aber es entspannt mich. Rede nur weiter. Smilla muss wohl kurz eingenickt sein. Jedenfalls schreckt sie plötzlich hoch. Ein eigenartiges Geräusch hat sich in ihre Welt geschmuggelt. Ein fremdes Geräusch, eins, das hier ganz sicher nicht hergehört. Sie dreht sich ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links. Sie guckt nach unten und zwischen den Blättern hindurch. Doch alles ist wie immer. Puh. Smilla lehnt sich zurück in ihre Astgabel und schließt die Augen.
Eine ganz besondere Stimmung hat dieses Buch, oder? Das Buch heißt Smillas Gespür für Käfer von Anne Jaspersen und ist im Tulipan Verlag erschienen.
Vielleicht ist das ja auch ein Buch für euch, was ihr an so einem langen Frühlingswochenende lesen wollt. Wenn ihr mehr spannende und interessante Geschichten hören wollt, habe ich gute Nachrichten für euch. Am Sonntag gibt es hier auf NDR Info wieder eine Mikado-Sendung. Um 7:45 geht's los. Dann reden wir über Religionen und warum es manchmal auch Streit wegen oder innerhalb von Religionen gibt. Und natürlich, wie ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Was sich dafür eine Hamburger Schule ausgedacht hat, erfahrt ihr da auch. Ich bin Wiebke Drescher und wünsche euch noch einen schönen Feiertag.